Es ist 12 Uhr und jetzt ist Jessica für uns da.
Das NDR 2 Update um 12 mit Jessica Liedtke.
Die Kämpfe in Nahost gehen weiter. Im Libanon, aber auch in Israel suchen Menschen Schutz vor Angriffen. Und immer mehr Menschen in Deutschland wollen sich gesünder ernähren. Das steht im aktuellen Ernährungsreport. Das sind Bilder, die wir aus dem Gazastreifen kennen. Menschen fliehen mit ihrem Hab und Gut zu Fuß oder mit dem Auto vor israelischen Luftangriffen. Jetzt fliehen auch die Menschen im Libanon. Israel hat dort auf über 1600 Ziele geschossen. Allein gestern sind dabei fast 500 Menschen getötet worden. Das Ziel der israelischen Offensive, die Hisbollah-Miliz empfindlich zu treffen. Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen vor fast einem Jahr beschießen sich die Hisbollah in Libanon und Israel beinahe täglich. Jetzt werden die Gefechte also immer heftiger. Moritz Behrendt, NDR 2 Kairo, hat für uns die Situation im Libanon im Blick. Wohin fliehen die Menschen da vor den Angriffen?
Ja, gestern den ganzen Tag über, aber auch in der Nacht, habe ich viele Bilder gesehen von vollgestopften Straßen. Das sind Fluchtbewegungen vor allem aus dem Süden des Landes in die Hauptstadt nach Beirut, aber auch aus den südlichen Vororten Beiruts. Die sind jetzt nicht abgetrennt von dem Rest der Stadt, aber aus den südlichen Vororten Beiruts in das Zentrum, das für viele als etwas sicherer gibt. Dann gibt es noch weitere Fluchtbewegungen aus der BK-Ebene. Die liegt im Osten Libanons, auch eine Hochburg der Hisbollah. Dort fliehen viele Leute entweder in die nahegelegenen Berge oder über die Grenze nach Syrien, immerhin ja auch ein Kriegsland und das von vielen Libanesen momentan aber als sicherer wahrgenommen wird.
Und wie reagiert denn jetzt die Hisbollah auf die massiven Angriffe Israels?
Ja, von der Hisbollah gibt es, das ist auch üblich, meistens nur schriftliche Statements, wer aus ihren Reihen getötet wurde und welche Ziele in Israel sie angegriffen haben. Grundsätzlich sagen sie, okay, wenn das jetzt möglicherweise eine Vorbereitung einer Bodenoffensive der Israelis ist, dann kommt nur, dann seid ihr näher dran, dann können wir euch besser treffen als vorher. Ob das aber nur mehr Maulheldentum ist und tatsächlich ist die Hisbollah wirklich massiv geschwächt durch diese Schläge der letzten Woche. Also das ist eindeutig.
Die Hisbollah ist also geschwächt, hat aber ihrerseits reagiert und Israel mit hunderten Raketen angegriffen. Jan-Christoph Kitzler, NDR 2 Tel Aviv, über die Lage dort.
In Israel gab es auch in der Nacht wieder Raketenalarm. Menschen im Norden des Landes flohen in die Schutzräume. Allein gestern seien rund 250 Raketen von der Hisbollah auf Israel abgefeuert worden, hieß es. Viele seien abgefangen worden, andere im offenen Feld gelandet. Es hatte Verletzte gegeben, während Menschen in Panik in die Schutzräume liefen und durch Splitter der Geschosse. Auch für heute hat der Heimatschutz in Israel vor weiteren Angriffen gewarnt. Schulen im Norden bleiben geschlossen, größere Versammlungen sind untersagt. Gestern hatte die Hisbollah erstmals auch reichweitenstärkere Raketen eingesetzt, die den Großraum Tel Aviv erreichen können.
Danke für die Infos nach Tel Aviv und auch nach Kairo. Vielleicht erwische ich euch ja gerade beim Mittagessen. Guten Appetit in jedem Fall. Oder ihr steht noch am Herd und kocht. Vielleicht macht ihr euch auch fix was in der Mikrowelle warm. Denn beim Essen mögen wir Deutschen es, wenn es sich einfach und schnell zubereiten lässt. So steht das jedenfalls im neuen Ernährungsreport, den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir gerade vorgestellt hat. Fast Food ist da hoch im Kurs. Eva Huber, NDR 2 Berlin. Aber stehen wir hier in Deutschland auf Fast Food im klassischen Sinne? Also Burger, Pommes und so weiter? Oder darf es auch was anderes sein?
Also bei der Befragung erstmal der Klassiker wurde angegeben, dass das Allerwichtigste bei den Menschen ist, dass es ihnen schmeckt. Das kann dann auch Fastfood und der Burger sein. Es sind aber auch oft Obst und Gemüse. Da geben echt viele Menschen an, einen Großteil, dass sie täglich sogar Obst oder Gemüse essen und auf den Tisch haben. Und ganz spannend finde ich bei Burgern zum Beispiel, da ist ja auch Fleisch drin. Und da gibt's auch eine Veränderung. Da sagen nämlich deutlich weniger Menschen als noch vor ein paar Jahren, dass sie jeden Tag Fleisch oder Wurst essen. Das sind gerade noch mal so um die ein Fünftel ungefähr, ein gutes Fünftel, die das noch sagen, dass sie das täglich machen zumindest.
Also der Trend geht ein bisschen in Richtung gesündere Ernährung. Worauf achten wir beim Einkaufen?
Also ja, der Trend geht ein bisschen in diese Richtung und gerade beim Einkaufen, da geben die Menschen an, dass sie zum Beispiel sehr stark auch auf die Informationen achten, zum Beispiel auf die Zutatenliste, auf die Kalorienangabe und viele sagen auch, ihnen ist wichtig und sie achten darauf, wie die Tiere gehalten werden. Sie achten zum Beispiel auch auf das Bio-Label. Aber da finde ich, muss man immer auch sagen, ist so ein bisschen die Krux an diesen Befragungen. Da wird echt oft angegeben, dass einem das total wichtig ist und darauf geachtet wird und das auch für die Politik etwas ist, was die machen soll. Wenn man aber dann an der Supermarktkasse schaut, dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Da wird dann doch oft zu dem günstigen Produkt und dem günstigen Preis gegriffen. Und ein Beispiel vielleicht noch, gerade der Marktanteil von Bioprodukten, der liegt in Deutschland nur bei 7% von allen Lebensmitteln.
Der Ernährungsreport wurde von unserem Landwirtschaftsminister vorgestellt. Was fängt der denn jetzt mit diesen Ergebnissen eigentlich an?
Ja, der Bundeslandwirtschaftsminister, der fühlt sich zum einen bestätigt in seinem Kurs. Und Özdemir, der hat ein verpflichtendes staatliches Tierwohl-Label auf den Weg gebracht. Das gilt aber erstmal nur für frisches Schweinefleisch. Und ansonsten fand ich es ganz interessant, weil der hat die ganze Zeit bei dem Report immer wieder betont, dass es total wichtig ist, dass jeder Wahlfreiheit hat, was er essen will. Also Özdemir will dafür sorgen, dass es mehr gesunde Alternativen gibt, dass man zugreifen kann, aber man es auch nicht muss. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, der Vorwurf, der den Grünen, und er ist ja ein Grünen-Politiker, da oft gemacht wird, dass die Menschen da in das, dass die Grünen da in das Leben der Menschen hineinreden wollen, das nagt auch an ihm und er ist da sehr bemüht, dem zu widersprechen.
Danke, Eva Huber in Berlin. Selbstfahrende Rasenmäher, die den Garten ordentlich halten, oder selbstfahrende Staubsauger, die unter jedes Sofa kommen, okay. Aber selbstfahrende Züge, die uns von A nach B bringen, ganz ohne Lokführer oder Lokführerin, das ist schon ein anderer Schnack. Aber offenbar die Zukunft. Denn in den nächsten 10 Jahren geht rund die Hälfte des Fahrpersonals in die Rente, das schätzen Experten. Und schon jetzt gibt es zu wenige Lokführer. Deshalb wird in Salzgitter in Niedersachsen eine autonom fahrende Bahn gerade getestet. Auf dem Gelände des Zugbauers Alstom. Für NDR 2 war Frank Eben dabei.
Da steht er also, der Zug der Zukunft. Von außen eine ganz normale Regionalbahn, genauer gesagt eine 20 Jahre alte Diesellok. Vorne und hinten sind am Zug Kameras und Sensoren angebracht. Drinnen sind überall Kabel und Computer zu sehen und es gibt einen großen Bildschirm. Es ist eben doch ein Forschungszug. Einen Lokführer gibt es nicht. Der Zug ist führerlos. Allerdings, die Bahn wird per Tablet bedient von Alstom-Mitarbeiter Julian Rausch.
Im Prinzip ist es wie Modelleisenbahn fahren. Nur im Maßstab 1:1, alles ein bisschen größer und imposanter, aber im Prinzip ist es wie Modelleisenbahn.
Die Bahn setzt sich in Bewegung und fährt rund um das Werksgelände in Salzgitter. Die Kameras und Sensoren erkennen Hindernisse und Signalanlagen. Projektleiter Florian Kittelmann weiß, dass in dem Projekt erstmal Vorarbeit nötig ist.
Wir fahren mit einem leeren Zug auf der Strecke, ohne dass Hindernisse dort sind, nehmen Kamerabilder auf. Und diese Kamerabilder werden dann auf den Zug gespielt, sodass der Computer immer weiß, wie es normalerweise ohne Hindernisse aussehen sollte.
Und sollte doch mal ein Baum oder ein Tier auf den Gleisen sein, schlägt das System Alarm und bremst. Dann könnte in so einem Fall der Zugbegleiter am Tablet einspringen, sagt Justin Adam von der TU Berlin.
Ganz in der Praxis haben wir, wenn wir Fahrgäste an Bord haben, immer den Zugbegleiter da. Darüber machen wir uns Gedanken, wie die zukünftig ausgebildet werden müssen, um in einem autonomen Zug die Fahrgäste auch im Falle eines technischen Ausfalls zu betreuen und wie die Zusammenarbeit mit den Fernüberwachern funktionieren, damit der Zugverkehr so schnell wie möglich dann fortgesetzt werden kann.
Also ein Lokführer ist nicht mehr nötig, dafür ein Zugbegleiter in der Bahn und Mitarbeitende in einer Zentrale. Die Technik ist bereit, heißt es von Alstom. Es ist ein Meilenstein, ein Erfolg, sagt Julian Rausch.
Alle Situationen, die wir hier auch im Projekt haben, sind ja absichtlich hervorgerufen. Und in jedem Fall war der Zug sicher. Bisher hat es gut funktioniert im Rahmen unseres Projektes. Ich bin zufrieden als Testleiter.
Jetzt müssten mit der Politik noch rechtliche Fragen geklärt werden. Und die ersten richtigen Testfahrten auf freier Strecke sind Ende des Jahres zwischen Bodenfelde und Uslar im Kreis Northeim geplant. Bis die ersten selbstfahrenden Züge in den Regelbetrieb gehen, wird es aber noch ein paar Jahre dauern.
Und das war das NDR 2 Update mit Jeska Liedtke.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.